Thomas Wild, Sie sind Spitalseelsorger. Wenn Sie das jetzt jemandem erklären müssen, der große Augen macht und fragt, ja, was macht denn eigentlich, was ist das, ein Spitalseelsorger? Wie würden Sie das erklären?
Ja, ich würde versuchen, vom Begriff selber abzuleiten, zu sagen, wir sorgen uns. Wir sorgen uns um den Menschen. Eben auch mit seinem Innenleben, mit seinem seelischen Ergehen. Wir versuchen, ihn als ganze Person auch in seinem sozialen Umfeld wahrzunehmen. Dass wir das im Spital tun, heißt natürlich, dass der Mensch in einer besonderen Lebenslage, Lebenssituation sich befindet. Meistens in einer gesundheitlichen Krise, aber die Krise ist manchmal eben auch spiritueller Art. Dass das, was diesem Menschen zuerst, zu innerst wichtig ist, was ihn motiviert, auch in eine Krise geraten ist.
Kann man sagen, der Arzt, der flickt den Patienten, schaut, dass sein Bein wieder gut wird oder dass die Krankheit verschwindet, die Pflegerin auch oder der Pfleger, und Sie sorgen sich um die Seele. Sie schauen, dass die Seele auch, dass das mit der Seele gut kommt.
Ja, das ist so das verbreitete Bild, das so zumindest heute wahrscheinlich nicht mehr stimmt. Auch der Arzt, die Ärztin, auch die Pflegenden sind gefragt, den Menschen als Ganzes wahrzunehmen. Aber sie haben weder die Zeit noch vielleicht jetzt die nötigen Instrumente, Methoden, um dies alles in Erfahrung zu bringen. Aber die Wahrnehmung des ganzen Menschen ist auch Aufgabe der Medizin. Und im interdisziplinären Zusammenarbeiten können wir einander hier auch helfen. So wie ich auch auf medizinische Informationen angewiesen bin, sei es, dass mir die Patienten mitteilen, woran sie leiden, oder dass ich mich selber informiere, um noch etwas differenzialdiagnostischer zu wissen, was ist hier Sache.
Warum? Sie haben Theologie studiert, waren lange auch in einem Pfarramt tätig, haben sich dann auf diese Stelle gemeldet, Spitalseelsorger. Was hat Sie interessiert? Warum wollten Sie Spitalseelsorger werden, Thomas Wild?
Das ist eine gute und zugleich schwierige Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so werden wollte, weil ich ja nicht wusste, was es letztendlich bedeutet. Es ist so, ja, ich bin als Theologe und Gemeindepfarrer tätig gewesen, dann viele Jahre auch als Paar-Familientherapeut. Heute rückblickend würde ich sagen, vielleicht ist im Spital, in der Spitalseelsorge, sind diese beiden Ausbildungsbereiche oder diese Tätigkeitsbereiche, nämlich das theologische, philosophische, wo es um existenzielle Fragen geht, Sinnfragen, und auf der anderen Seite das ganz praktisch-methodische, die Beziehungsproblematik, kommen hier zusammen.
Was hat Sie denn interessiert an dieser Spitalseelsorge?
Also, als ich mich beworben habe, ist natürlich die, was attraktiv war für mich, ist das Team. Wir arbeiten hier sehr teamausgerichtet. Man kann hier nicht Einzelkämpfer sein, obwohl man letztendlich dann wieder selber und ein Stück weit alleine in die Situation hineingehen muss. Aber es ist alles abgesprochen. Und dieses mit dieser Teamspirit einerseits und dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten mit den anderen Professionen. Wir arbeiten sehr eng mit der Pflege zusammen. Wir sind aber auch mit Physiotherapeutinnen in Kontakt. Wir haben Kontakt zu den Ärzten, zu den Psychologen, Psycho-Onkologen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit fasziniert ebenfalls.
An der Aufgabe selber, was hat Sie interessiert? An dem, was Sie, klar, das Team, aber die Aufgabe selber, das, was Sie dann mit den Leuten zu tun haben?
Ja, es ist, ich glaube, man wird nicht Theologe und auch nicht Therapeut, wenn man nicht Interesse hat am Menschen, an seinen Werten und Wertfragen. Wenn man nicht auch einen Bezug hat zu den Krisen, die zum Menschsein gehören. Ich habe kürzlich gelesen, dass die eigenen Verletzungen auch einen Bezug haben zu den eigenen Talenten. Wahrscheinlich mehr unbewusst habe ich hier schon in frühen Jahren auch etwas entwickelt. Ich bin froh, kann ich heute auf 5 Jahre Spitalseelsorgearbeit zurückblicken und sagen, ja, das war auch die Herausforderung damals in diesen schwierigen Lebenslagen wirklich was Sinnvolles dann leisten zu können. Das war nicht von Anfang an klar, dass diese Arbeit meinen Fähigkeiten entspricht. Ich glaube, das gehört in die Berufe hinein. Man muss hier hineinwachsen. Man braucht einerseits eine Sensibilität, ein Einfühlungsvermögen und gleichzeitig auch die Fähigkeit, sich genügend distanzieren zu können. Und diese Balance zu finden, das ist eine große Herausforderung, die mir aber auch gefällt und inzwischen, würde ich sagen, auch entspricht. Ein anderes Beispiel, eine Ärztin, die hat außerhalb der Arbeitstätigkeit einen Unfall gehabt und das hat sie natürlich in ihrem, in ihrer ganzen Befindlichkeit und auch in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Und es war für sie wichtig, dass sie 2 oder 3 Mal mit mir diese Situation besprechen konnte. Also Akutsituationen, das ist so das eine große Feld. Es kann auch eine Pflegende sein, die gerade eine schwierige Begegnung hatte mit einem Patienten oder mit Angehörigen. Denken Sie, die Menschen sind nicht einfach, in Krisensituationen sind sie nicht einfach netter oder eleganter, sondern die kommen auch an die Grenzen. Das kann heißen, dass sie aggressiv reagieren. Und das kann für eine Pflegefachfrau, die das Beste gibt, die ohnehin sehr belastet ist mit Arbeit, auch mit Druck, kann das dann das Fass zum Überlaufen bringen. Und dann ist es sinnvoll, wenn sie die Situation zumindest nochmals mit jemandem, vielleicht ein Stück weit Außenstehenden, reflektieren kann. Das ist das Wichtige. Ich glaube, dass die Leute ohne großes Aufhebens, ohne Aufwand, sofort einen Gesprächspartner haben. Das weiß man auch aus der Notfallpsychologie. Es ist wichtig, dass man, sofern man es will, letztendlich bestimmt immer derjenige oder diejenige, die betroffen ist, dass die Notwendigkeit eines Gesprächs. Aber wenn das vorhanden ist, dann weiß man, ist es ganz wichtig, dass es schnell geht. Dass man früh eigentlich in dieser emotionalen Aufgewühltheit einen Gesprächspartner findet. Vielleicht einen, der oder eine, die auch die Situation ein bisschen kennt, ein bisschen einschätzen kann, ein bisschen weiß, wovon spricht man. Also in den meisten Fällen, auch jetzt in diesen beiden genannten Beispielen, ist es so, dass die Mitarbeitenden zu mir ins Büro kommen. Das ist ein geschützter Raum. Und wir stehen ja auch unter dem Seelsorgegeheimnis. Das ist vielleicht ein weiterer Aspekt. Das heißt, die Vertraulichkeit ist sehr hoch geschrieben. Das ist wichtig, dass die Leute auch wissen, da geht nichts weiter. Da können sie auch mal was sagen, das sie vielleicht sonst niemandem sagen würden. Es könnte aber auch sein, dass ich an den Ort des Geschehens gehe oder dass ich mich in den Büros der Ärzte oder der Pflegenden mich treffe, durchaus. In diesem Fall, also wenn so ein Akutereignis, dann geht es mal darum, die Leute erzählen zu lassen. Was ist geschehen? Was haben sie genau erlebt? Was ist dasjenige, das sie belastet? Da braucht es nicht viel mehr als, ich würde sagen, ein offenes Ohr und ein langer Atem und vielleicht hilfreiche Fragestellungen. Dieses Angebot für Mitarbeitende besteht ja auch deshalb, dass man sagen, dass die Leute wieder einsatzfähig sind. Also man darf das auch ganz ökonomisch sehen. Also dass die eigentlich ihre, dass die Sicherheit wiederhergestellt ist, dass sie wieder Boden unter die Füße bekommen. Wenn wir was Schreckliches, Unvorhergesehenes erleben, sind wir alle ein bisschen von der Rolle oder ganz von der Rolle. Und um das wiederherzustellen, ist so ein erstes Ziel. Und das zweite wäre wahrscheinlich die emotionale Entlastung ermöglichen. Also dass Menschen, auch eben Mitarbeitende, die so aufgewühlt sind, dass die eine erste emotionale Entlastung erhalten. Die gedankliche Verarbeitung beginnt auch in diesem Gespräch, aber die ist noch gar nicht so wichtig. Die kommt dann später da braucht es ja manchmal dann auch, gerade wenn bei einem sogenannten schweren medizinischen Ereignis, wie wir das nennen hier, dann braucht es andere Dienste, die ein solches Ereignis mit den Betroffenen aufarbeiten und sie dann auch wieder entlasten können, auch vielleicht juristisch entlasten können. Das ist nicht unser Geschäft. Unser Geschäft ist wirklich so die erste, erste Hilfe, könnte man sagen. Erste psychologische Hilfe. Ich würde sagen, es ist eigentlich eher ein Gütezeichen, dass eben auch der Arzt als Mensch involviert ist und dass auch er oder sie emotional auf eine sehr eine außerordentliche Situation reagiert. Also ich interpretiere es eher als ein Qualitätsmerkmal. Aber Sie haben natürlich recht, das ist eine sehr belastende Arbeit und eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, das medizinische Personal hier ausübt. Wir haben jetzt von den Ärzten gesprochen, ich denke aber auch an die Pflegenden, die tagtäglich eben nicht nur mit pflegenden Maßnahmen, sondern eben auch mit Medikamentenverabreichung. Sie haben auch eine gewisse diagnostische Verantwortung. Sie sehen den Patienten. Sie sind diejenigen, die einen Dekubitus behandeln müssen und reagieren müssen. Das ist eine große Belastung, die die Mitarbeiter grundsätzlich tragen. Und dass dann eine zusätzliche, eben vielleicht unvorhersehbare Situation entsteht, kann schon auch an den Rand bringen. Ich glaube nicht, dass das mit fehlender Belastbarkeit zu deuten ist, sondern vielmehr, dass Menschen in diesen Berufen schon sehr belastet sind und alles geben. Ich glaube, dass ein Mensch, der weiß, wo seine Grenzen liegen oder wo die Grenzen dann überschritten worden sind und sich dann die entsprechende Hilfe holt, das ist eine Form von Selbstkompetenz. Und ich glaube, in diesen Berufen, das geht uns selber ja auch so, ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht schämen, auch selber Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sind ja in helfenden Berufen und berühmtes Motto des hilflosen Helfers, ist eine Frage der Zeit, bis man in ein Burnout oder einfach in eine Erschöpfung, in eine Überforderung hineinläuft. Wenn dort nicht auch ein Sensorium da ist, was brauche ich, um gut arbeiten zu können, um arbeitsfähig zu sein, Und es ist ja nicht nur die Pflichten, die man hier erledigt, sondern es ist ja immer auch ein bisschen eine Frage der Offenheit, der Wachsamkeit gegenüber allen möglichen Faktoren, Facetten. Wir haben vom ganzen Menschen geredet. Auch hier wieder Pflegende sind genauso gefragt, den Menschen in seiner seelischen Verfassung, in seinen spirituellen Bedürfnissen wahrzunehmen, um dann wieder beispielsweise unseren Dienst einzusetzen. Wenn sie zu fest beschäftigt oder besetzt sind mit ihren eigenen Dingen, könnten sie unter Umständen, und das geschieht bisweilen auch, dass sie diese Bedürfnisse, die eben auch da sind, aus den Augen verlieren. Es ist heute nicht mehr so der Papierkram, sondern es sind schlicht und einfach die elektronischen Instrumente, die auch bedient werden wollen. Und das braucht auch Zeit. Aber es ist schon so, ja. Ich würde sagen, es ist es ist die Summe der verschiedenen Belastungen, die zu viel werden kann. Der Druck am Arbeitsplatz, der ist da, der war aber auch schon vor 10 und 20 Jahren da, gerade unter Pflegenden. Das ist das eine, die anforderungsreiche Arbeit als solche, haben wir vorhin erwähnt. Wenn dann etwas dazukommt, wie eine vielleicht sehr komplexe Patientensituation, beispielsweise, dass jemand an einem Beatmungsgerät ist und das ist als solches schon etwas sehr Belastendes. Also man muss routiniert sein im Umgang mit dem Gerät, die Geräte wechseln. Es kommen immer wieder neue Modelle auf den Markt. Es braucht eine Einführung, die Routine muss sich zuerst mal einstellen. Patienten reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Geräte, also das braucht eine Feinabstimmung. Es ist auch immer mit dem Risiko verbunden, dass diese Beatmung nicht funktioniert. Das ist als solcher schon mal ein Stress. Zugleich können sich vielleicht Patienten, die beatmet werden oder tracheotomiert sind, also einen Luftröhrenschnitt haben, können sich nicht mitteilen. So wie wir uns gegenseitig mitteilen können. Sie können nicht reden, man ist auf Zeichensprache angewiesen oder einfach auf Hilfe, weitere Hilfestellungen. Dann kommt vielleicht eine Angehörigensituation, die auch natürlich belastet ist und die irgendwie auch noch ein bisschen besser wissen, wie man mit dem Patienten umgeht. Schließlich ist das ja ihr Angehöriger. Das kann zu spannungsgeladenen Momenten im Patientenzimmer führen. Und wir sind alle nicht immer von morgen bis abends souverän. Auch wir reagieren mal irgendwo aus dem Bauch heraus. Und gerade das kann es aber nochmals komplizierter machen. Also das sind schon sehr komplexe Situationen, die häufig auch dann zu einem, wie soll ich sagen, ja, zu einem Limit führen. Zum Glück, das ist meine Erfahrung, gibt es auf unseren Stationen gute Stationsleitungen oder dann die Pflegedienstleitungen, die können sowas dann auch abfedern, die können sowas dann auch mal coachen. Aber auch die sagen, manchmal ist es gut, wenn jemand von außen kommt. Und das ist so einer der Gründe, dass wir gerufen werden, und dann auch mit dem ganzen Pflegeteam die Situation betrachten, schauen, was könnten wir optimieren. Es sind zum Teil ja auch ethische Fragen, die dann aufs Tapet kommen. Gerade wenn es nicht klar ist, ob dieser Patient, diese Patientin wirklich eine Chance hat, wieder selbstständig zu werden. Oder wenn die Frage auf dem Tisch ist, gibt es eine Verlegung oder nicht? Macht es Sinn, hier auf dem Akutspital, im Akutspital zu bleiben? Das sind Fragestellungen und da ist es manchmal gut, wenn jemand von außen, das könnte auch der Ethiker sein, des Inselspitals oder jemand von uns, die da so quasi eine Moderationsaufgabe dann übernehmen. Und vielleicht auch die Anteile, die bei dieser Pflegenden ganz persönlich betroffen sind. Wir haben ja immer auch unsere eigenen persönlichen Schwachstellen. Die haben eine Geschichte. Manchmal macht es Sinn, dorthin zu schauen und sagen, warum hat mich jetzt gerade diese Person, gerade diese Situation so ins Boxhorn gejagt? Und das sind dann Themen, die bei uns zur Sprache kommen.
Das haben Sie jetzt sehr schön formuliert. Also Ihre Rolle, ja, Ihre Rolle, Sie sehen die Rolle dann, Sie haben es vorhin schon so mal gesagt, offenes Ohr und gleichzeitig schon etwas sagen.
Oder fragen. Hilfreiche Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch in der Seelsorge der Königsweg. Natürlich kann es sein, dass wir mal etwas dass wir uns selber positionieren, dass wir vielleicht auch mal einen Widerspruch wagen in einer Akutsituation, da das Gegenüber, sagen wir, völlig aufgelöst ist, kann es auch mal Sinn machen, die Führung zu übernehmen und sozusagen dem Menschen wieder so die Dinge ein bisschen zurechtzurücken helfen, zu ordnen. Vielleicht seine zu negative Selbstsicht zu korrigieren. Ja, nebst der akuten Situation, wo einfach eine erste Hilfe nötig ist, sind es sicher Begleitungen. Begleitungen von Menschen in Krisensituationen, in denen wir den Menschen in seiner, nicht nur in seiner emotionalen, sondern eben auch vielleicht in seiner spirituellen, in seiner biografischen Identität wahrnehmen und mit ihm nach Antworten suchen auf die anstehenden, plagenden Fragen. Ein Großteil sind ganz kurze, sporadische Kontakte, da gerade eine Frage auftaucht, die dann vielleicht im Stationszimmer besprochen wird. Das ist ein Großteil, das gehört zu unserer Arbeit. Das ist fast schon integriert.
Beispiel?
So sind wir da, dass eine Pflegende oder eine Leitende mich fragt, kann ich schnell mit dir die Situation von Herrn P. besprechen? Da hat es gestern einen Widerstand gegeben. Er ist, die Fachleute sagen, die Pflegenden sagen, non-compliant. Das heißt, er ist nicht bereit, sich den Anordnungen, die Anordnung zu befolgen. Er ist nicht bereit, die Anordnungen zu befolgen, verweigert vielleicht auch die Medikation. Und dann schauen wir, gibt es hier eine Möglichkeit von der Seelsorge her, mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen, um ihm letztendlich auch zu zeigen, dass er in Eigenverantwortung handelt, dass es in seinem Interesse ist. Das ist ein Klassiker. Das sind kurze unterstützende Maßnahmen, die dann mit den Mitarbeitenden besprochen werden, die dann wieder zugunsten des Patienten schlussendlich sind. Und da gibt es die anderen Situationen, dass halt bei diesen Begleitungen, dass jemand etwas ganz Belastendes erlebt, vielleicht auch im privaten Umfeld, Todesfall, ist vielleicht Zeugin geworden von einem Suizid außerhalb des Spitals und das belastet. Oder eine Beziehung geht in die Brüche. Auch das kommt zu uns.
Also quasi private Angelegenheiten.
Private Angelegenheiten, die aber eben das Leben, eben auch das Berufsleben mehr als tangieren. Ich glaube, man muss, ob man jetzt in der Pflege als Arzt oder in einem psychotherapeutischen Sinn arbeiten, man muss fit sein. Man muss den Kopf frei haben. Es braucht Raum für die Nöte der anderen. Wenn man selber besetzt ist mit eigener Not, dann funktioniert es nicht mehr. Vielleicht lässt er den Kontakt zu. Vielleicht kommt es zu einem Gespräch, in dem auch deutlich wird, was die Hintergründe seines Widerstandes sind.
Also sozusagen, wenn die Mitarbeitenden unter der Arbeitsbelastung einer schwierigen Situation stehen oder wenn sie selber nicht mehr mit den Patienten weiter wissen, dann kann es sein, dass sie zum Zug kommen.
Ganz genau, ganz genau. Gleichzeitig sagen wir nicht erst dann. Es macht durchaus Sinn, uns auch schon früher einzubeziehen. Es war vielleicht früher so ein bisschen die Gangart, ja, wenn nichts mehr hilft, dann rufen wir die Seelsorge. Heute wird zunehmend erkannt, dass es Sinn macht, uns früh, vielleicht sogar ganz früh, sei es bei einer Diagnoseeröffnung oder kurz danach, schon einzubeziehen, damit eben der Prozess begleitet wird. Ich denke, das ist auch Ausdruck des Vertrauens, das wir genießen, wenn man, und das sage ich jetzt nicht als Eigenlob, sondern auch eben zu Gunsten früherer Teams hier. Ich denke, wenn man über lange Jahre Verlässlichkeit bietet, nicht zuletzt auch durch diesen 7x24-Stunden Picketdienst, wir sind einer der wenigen Dienste, der rund um die Uhr abrufbar ist, bereit ist, das fördert schon auch das Vertrauen in die Seelsorge als solche.
Wie stark hat es auch eben gerade mit der Arbeit selber der Mitarbeitenden zu tun? Ich denke eben Pflegeärzte, der Druck.
Ja, es wird immer wieder diese Zunahme des Druckes erfragt oder bemüht. Ich würde sagen, natürlich ist der Druck nicht kleiner geworden in den letzten Jahren. Ich würde aber auch sagen, dass gerade das Inselspital vom Stellenetat her immer noch gut bedient ist im Vergleich zu kleineren Spitälern. Der Druck ist groß, der war aber auch schon vor 20 Jahren groß. Ich denke, ganz entscheidend sind die Verhältnisse, sind die Beziehungen innerhalb der Teams, der Behandlungsteams. Wenn die Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärzten, wenn die Zusammenarbeit zwischen FAGs, diplomierten Pflegefachfrauen und Leitenden gut ist, dann mag es vieles verkraften. Ich glaube, am schwierigsten ist es dann, wenn die Verhältnisse irgendwo, ja, wenn Konflikte da sind innerhalb des Teams. Und das kann natürlich vorkommen, kann auch hier vorkommen. Aber ich denke, hier haben wir doch eine, soweit ich das beurteilen kann, eine gute Kultur. Probleme werden angegangen. Ob die Fehlertoleranz geringer geworden ist, kann ich nicht beurteilen. Ich würde sagen, es ist eine Frage der Kultur. Es ist nicht nur eine Frage der Toleranz. Es ist eine Frage, wie geht man mit Fehlern um? Fehlern passieren überall, wo Menschen arbeiten. Und Sie haben schon gesagt, ja, kann es tragische Folgen haben. Ich denke, die Sicherheitsstandards, die sind gut. Hier passieren nicht dauernd Fehler, so dass man ständig irgendwie in Akut- oder Notfallszenarien hinein muss, weil Fehler passiert sind. Aber es passieren natürlich im kommunikativen Bereich Fehler. Oder was heißt schon Fehler? Man kommuniziert manchmal vorteilhafter und manchmal unvorteilhaft. Und das meine ich, das ist vielleicht mit ein Grund, dass wir heute als Seelsorgende nicht mehr einfach Theologen sind und mit Bibel und Kirchengesangbuch unterwegs sind, sondern wir sind meistens auch kommunikationsberatend ausgebildet. Wir haben alle irgendeine therapeutische Zusatzausbildung, wir haben alle eine notfallpsychologische Ausbildung. Und das wissen die Mitarbeitenden inzwischen auch, dass wir da was bieten können.
Sie sagen das noch schön, eben der Spitalseelsorger, man hat vielleicht das Gefühl, ja, der betet dann mit den Leuten. Das müssten wir korrigieren, oder?
ich bete auch mit den Leuten, wenn es die Situation und die involvierten Personen nahelegen oder wünschen, dann ist auch das ein Teil unserer Arbeit, auf jeden Fall. Das heißt ja auch, dass man die Situation, die jetzt vorliegt, die vielleicht menschlich gesehen aussichtslos ist, sehr belastend ist, dass man die in einer respektvollen Weise vor Gott bringt. Das ist kein Tabu in diesem Haus. Aber es ist nicht so, dass wir mit religiösen Praktiken die Leute überfallen. Und es ist auch nicht so, dass jedes Seelsorgegespräch irgendwie in einer religiösen Thematik enden muss. Es sind natürlich Menschen, die selber, sagen wir so, in einem religiösen oder kirchlichen Kontext verwurzelt sind und dann auf diesem Hintergrund fragen oder sich einen Segen wünschen. Also das, da muss man sich nichts Verrücktes vorstellen. Das ist etwas, kann etwas ganz Schlechtes sein.
Und eben, also ich denke, wenn wir jetzt sagen, beten, dann haben wir das Gefühl, wir sind da die ganze Zeit in diesem reformierten oder mindestens katholischen oder christlichen Umfeld, aber da hat es ja ganz viele andere, gerade auch bei den Mitarbeitenden, Religionen oder Leute, die gar nichts mit Religion am Hut haben, und die kommen auch zu Ihnen.
Ja, die kommen selbstverständlich auch. Wir haben rund 70 verschiedene Nationen, Kulturen unter den Mitarbeitenden. Da kommen Leute aus dem muslimischen Kontext, da kommen Leute aus dem hinduistischen oder buddhistischen Kontext zu uns. Vielleicht ein wenig mit einem religiösen Bedürfnis. Obwohl vielleicht wir, das ist manchmal in der Schweiz oder in Europa gar nicht so verständlich, dass wir mit unserem religiösen oder theologischen Hintergrund gerade wieder Vertrauenspersonen sind für Menschen aus anderen religiösen Kontexten, weil die wissen, dass wir auch hier eine gewisse Ernsthaftigkeit, könnte man sagen, dass wir mit Religion an sich respektvoll umgehen. Wir sind ja alle irgendwo auch betroffen von unbeantwortbaren Fragen, woher, wohin, wie kann man sich Dinge erklären, die so nicht nachvollziehbar sind. Ich glaube, das sind Fragen, Fragen auch nach der Gerechtigkeit.
Sie selber bekommen da vieles zu hören, und das ist ja auch belastend. Wie gehen Sie damit um?
Ja, man lernt es im Laufe des Lebens, des Berufslebens, und trotzdem kann es Situationen geben, die einem zu nahe gehen. Das sind häufig auch Situationen mit Kindern. Ich glaube, das geht uns allen nahe, auch wenn man keine eigenen Kinder hat. Bei mir ist es dann so, dass tatsächlich auch, obwohl die Kindheit der Kinder lange zurückliegt, dass da Dinge nochmals berührt werden. Aber auch Menschen, die vielleicht in jungen Jahren einen großen Verlust erleben. Meine Erfahrung ist, dass es Sinn macht, mit Berufskolleginnen und Kollegen das Gespräch zu suchen. Manchmal unmittelbar nach der Situation. So wie eine erste Entlastung sich zu holen. Und das bieten wir uns gegenseitig an, also quasi teamintern. Das ist leider nicht immer möglich, weil wir ja auch nachts und am Wochenende in Picket-Situationen sind, und dann ruft man ungern jemanden aus dem Freien heraus. Da muss dann manchmal halt auch jemand anders, die Partnerin im Privatleben, etwas abbekommen. Wir haben auch, das ist ein wichtiges Gefäß, wir haben alle auch individuell Supervision, wo wir vielleicht dann zeitverzögert, aber etwas näher anschauen können. und daraus wieder lernen können für zukünftige Situationen.
Also kann man sagen, auch der Seelsorger, der anderen ein offenes Ohr leiht für ihre Sorgen und Nöte, braucht durchaus auch ein offenes Ohr für all das, was er da mitbekommt.
Unbedingt. Und wir haben jeden Mittwochmorgen eine lange Teamsitzung. Da gibt es immer ein Traktandum, das heißt außerordentliche belastende Situationen. Also da ist auch immer ein Ort, wo wir zumindest wöchentlich im Team uns austauschen und dann vielleicht auch fragen, habe ich da was verpasst? Habe ich da was verbockt? Hättest du? Und so weiter. Also da sind wir auch ganz offen einander gegenüber mit dem nötigen Respekt, aber da schonen wir uns auch nicht, uns auf vielleicht blinde Flecken hinzuweisen. Ja, das ist ganz, ganz nötig, ganz wichtig. Wir sind, es ist ein Spruch, wir sind auch nur Menschen. Wir sind hier in einer professionellen Rolle. Das sind wir hier. Gleichzeitig sind wir aber verletzliche Menschen.